herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich weiß nicht genau, wo wir am besten anfangen. Ich denke, es gibt so zwei Aspekte bei der ganzen Veranstaltung. Der eine Aspekt ist natürlich immer wieder zu reflektieren, was hat die geschichtliche Entwicklung des Buddhismus mit meiner eigenen Praxis zu tun? Das heißt, was kann ich sozusagen für meine eigene Meditationspraxis, für meine eigene Umsetzung im Alltag daraus lernen? Und ich denke, das ist zumindest meine Lesart von Geschichte. Also immer wieder versuchen, den Konnex herzustellen zu dem, was für mich davon relevant ist. Und ich denke, man kann natürlich auch viel darüber lernen, über Unterschiede. Das heißt, oder die Unterschiede überhaupt erstmal wahrzunehmen von dem eigenen Konstrukt, was für mich normal ist, was für mich sozusagen unhinterfragt wahr ist. Und dieses Konstrukt wird nur dann in Frage gestellt, wenn ich mich mit anderen Systemen beschäftige, mit anderen Gesellschaften, dann kriege ich überhaupt erstmal mit, dass es offensichtlich unterschiedliche Sichtweisen auf Welt gibt, unterschiedliche Sichtweisen auch auf Meditation. Und mir geht es zumindest so, je mehr ich über den geschichtlichen Hintergrund des Buddhismus weiß, desto unsicherer werde ich mir, ob wir überhaupt das Gleiche praktizieren wie der Begründer dieses Ansatzes, weil wir so in so einer ganz anderen Gesellschaft leben. Also ob wir da sozusagen nicht was ganz Neues fabrizieren. Und deswegen ist es ganz interessant, sich bestimmte Dinge bewusst zu machen und auch durchaus nicht nur die Unterschiede zu sehen, sondern auch die Parallelen von Entwicklungen. Und das finde ich spannend. So, und wir beginnen nochmal mit der Ausgangssituation zur Zeit des Buddha. Und da gab es zwei gesellschaftliche Systeme. Es gab einmal Monarchien, also Königreiche, und es gab sogenannte Adelsrepubliken, die eher durch einen gemeinsamen Rat von den Oberhäuptern der wichtigen Familien regiert wurden, und dieses Gremium hat dann also einen gewählten Chef ernannt oder gewählt. Beide Systeme haben nebeneinander bestanden, wobei die kleinen Adelsrepubliken waren den großen Königtümern tributpflichtig. Das heißt, die waren politisch von denen abhängig, hatten aber einen relativ eigenen Status von Selbstverwaltung, würde man heute sagen. Und in dieser gesellschaftlichen Konstellation hat also der Buddha gelebt. Und wenn wir uns erinnern, gab es ja später, ist das alles viel stärker hierarchisiert worden, aber auch zu Zeiten des Buddha gab es unterschiedliche Gesellschaftsgruppen. Es gab einmal die Krieger, das war sozusagen die mächtige Kaste zu dem Zeitpunkt. Das war die Kaste, zu der auch der Buddha selbst gehörte. Dann gab es die Priester, also die Brahmanen, die sich hauptsächlich mit Opferkult beschäftigt haben. Dann gab es die Kaufleute und Handwerker. Und dann gab es die Tagelöhner, habe ich sie genannt, Sudras. Das waren die, deren Aufgabe darin bestand, diesen drei Gruppen zu dienen. Die hatten also kein Land, die hatten keinen Besitz und waren abhängig davon, ihren Lebensunterhalt als Diener, als Tagelöhner in diesen anderen gesellschaftlichen Gruppen zu verdienen. Was offensichtlich zur Zeit des Buddha möglich war, war, dass man von einer Kaste in die andere sich entwickeln konnte. Also die Abgrenzungen waren noch nicht so starr, wie es erst sich mit den Jahrhunderten später dann entwickeln sollte, sondern es war noch flexibler. Dann ist jetzt so die Frage, wo machen wir weiter? Also ich finde es vielleicht ganz interessant, womit haben sich eigentlich so diese Königreiche, also was haben die so den ganzen Tag gemacht? Und wir finden im Pali-Kanon, finden wir die Beschreibung von Kriegen, also von kriegerischen Auseinandersetzungen, von kleinen Adelsrepubliken mit den Königtümern hin und her. Und interessanterweise finden wir auch in der Bibel, also im Alten Testament, finden wir ganz, ganz viele Geschichten, wo also ein Stamm den anderen Stamm überfallen hat, alle ausgerottet und so. Und ich denke, das war offensichtlich sehr ähnlich. Und zwar die Grundstruktur ist die, wenn es also kleinere Machtzentren gibt, dann ist offensichtlich eine der Hauptbeschäftigungen von denen, sich gegenseitig auszurauben. Das finde ich interessant. Jetzt ist die Frage, was kann man einer landwirtschaftlichen Kultur, also armen Dörfern, so wie das ja zu dem Zeitpunkt vom Buddha offensichtlich der Fall war, als auch heute noch auf dem Land in Indien, was kann man denen dann eigentlich wegnehmen? Die haben ja selbst nichts. Die sind ja sozusagen selbst kaum an der Überlebensgrenze. Also insofern stellt sich ja die Frage, na gut, wenn ich die überfalle, die haben nichts, dann macht es auch nicht wirklich Sinn, die zu überfallen, könnte man sich denken. So aus heutiger Sicht. Und die hatten trotzdem etwas, was sehr wertvoll war. Und das waren die Menschen. Das heißt, Großteil dieser Raubzüge ging also nicht darum, denen irgendwelche Fernsehgeräte zu klauen oder irgendwelche Autos zu klauen oder Schmuck oder so, sondern es ging darum, Leute zu klauen. Ich weiß nicht, ob da der Begriff passt, aber sozusagen Leute zu verschleppen eigentlich. Und wenn wir an unsere eigene Geschichte schauen, dann finden wir in der Bibel sehr, sehr viele Geschichten, wo Völker oder Ethnien versklavt wurden. Und wenn ihr euch erinnert, war das ja auch bei den Hebräern so. Ja, also die sind sozusagen nach Ägypten gekommen und irgendwann sind sie dort so mächtig geworden und sind sie einfach versklavt worden. So steht es in der Bibel. Das war offensichtlich gang und gäbe. Und das heißt, diese kleinen Königtümer haben offensichtlich, auf der einen Seite gab es viel, viel unkultiviertes Land. Das heißt, man brauchte Leute, die dieses Land bestellen und fruchtbar machen. Und diese Leute konnte man nicht selbst produzieren, also ist man einfach zum Nachbar gegangen und hat dort die Leute einkassiert. Also Kriegsgefangene. Das haben aber nicht nur die Leute in Indien gemacht, sondern das ist sozusagen in Ägypten so gelaufen, das ist auf der Sinai-Halbinsel so gelaufen und das ist auch hier in dieser Region so gelaufen. Also bei diesen ganzen germanischen Stämmen, die haben sich gegenseitig überfallen und haben dann Sklaven mitgenommen und es gibt jetzt verschiedene Sklavengruppen im Prinzip. Im Prinzip gibt es drei Gruppen. Also wen kann man in so einem Dorf klauen oder verschleppen? Es gibt einmal die Männer. Das wurde jetzt unterschiedlich gehandhabt. Also die Germanen haben auch viele Männer auch geklaut, die sie dann auf irgendwelchen Sklavenmärkten verkauft haben. Und, oder die man dazu benötigt hat, ein Stück Land zu kultivieren, also in die Landwirtschaft zu gehen als Arbeiter, Arbeitskraft. Die zweite Bevölkerungsgruppe, die man klauen konnte, waren die Frauen. Und die Frauen haben hauptsächlich also zu Hause gearbeitet, bei denen, also als Dienstmagd. Und sie waren also dem Patriarchen, dem Herr der Familie, sexuell hörig und hatten dadurch die Möglichkeit, auch innerhalb dieses Familienclans aufzusteigen. Und zwar dann, wenn sie einen Sohn geboren haben. Das heißt, da ging es dann auch um Nachfolge und teilweise konnten die ihren Status von einer Sklavin zu einer Dienstmagd, zu einer Angehörigen bzw. ihr Sohn zu einem Angehörigen der Sippe machen und verändern. Also das war möglich. Aber erstmal waren es Frauen, die schon im etablierten System keine eigene Position eigentlich hatten. Das heißt, die einzige Position, die sie hatten, sie waren Eigentum des Mannes. Und damit vom Status her sehr, sehr ähnlich zu den Sklaven. Also ich habe hier so ein Bildchen gemacht zu Raub. Also das war offensichtlich die Liebesbeschäftigung dieser Könige, mehr oder weniger, wenn ihnen Fahrt war. Und was sie sozusagen geklaut haben, waren Menschen, Sklaven. Und von der Struktur her war die Frau, der Sklave und die Kinder Eigentum des Mannes. Das ist so ein Klassiker, der sich durch diese ganzen geschichtlichen Geschichten durchzieht. Und die Frau, und das ist auch interessant, konnte wie die Sklaven offensichtlich auch verkauft werden. Also es gab jetzt die Möglichkeit, also die Frage, wie wird man Sklave? Oder erste Frage, was ist ein Sklave, wie definieren wir Sklave? Und Sklave ist ein Mensch, der von einem anderen Menschen als Eigentum besessen wird, den er verkaufen kann und den er auch kaufen kann. Das ist sozusagen eine ganz einfache Definition von Sklaven. In den unterschiedlichen Kulturen gibt es unterschiedliche Gesetze, wie man Sklaven behandeln muss. So. Und die eine Variante, wie man Sklave wird, ist als Kriegsgefangener. Also wenn man von irgendeinem Stamm verschleppt wird, dann wird man entweder in diesen Stamm hinein integriert, wenn das Ziel ist, dass die Gesellschaft oder die Sippe größer wird, was ja ein Vorteil ist. Das heißt, man kann auf dem Land mehr Felder bearbeiten, man hat mehr Arbeitskraft. Oder man nimmt es als Einkommensquelle in dem Sinne, dass man die Personen, die man geklaut hat, auf dem Markt verkauft. Und das führt uns zu der Frage, was ist ein Mensch wert? Und es gibt eine Relation, die über die Jahrhunderte relativ stabil war. Und das ist sehr interessant. Also wenn man es umrechnet, ist man auf die Größe gekommen, ein Mensch war 5 Rinder wert. Das ging jetzt ein bisschen nach oben, nach unten. Das heißt, es hing davon ab, also wie stark die Person war. Die Frauen waren mehr wert auf dem Sklavenmarkt als die Männer. Und zwar, weil sie mehrfach einsetzbar waren. Sie waren einmal als Arbeitskraft einsetzbar und als Sklavenproduzierperson. Maschine möchte ich nicht sagen, aber es war eigentlich der Hauptjob der Frau, als auch der Ehefrau bestand darin, einmal dem Mann zu dienen und das andere Mal Kinder zu gebären. Und das Gleiche galt für die Frauen, also für die Sklavinnen, und deswegen wurden die mit mehr Geld gehandelt. Und die dritte Gruppe, die man klauen konnte, waren Kinder. Und der Konnex zu heute, erschüttert nicht, aber ich weiß nicht. Also wenn man sich das so anschaut, So in dem Kontext von uns könnte man sagen, das war vor 2500 Jahren. Okay, hat sich alles super geändert, ist nicht mehr aktuell. Wenn wir uns aber ins Gedächtnis rufen, und das wäre so der aktuelle Bezug auf die Nachrichten von gestern oder von heute, ne, gestern Abend schon, dass also der Chef von der IS erschossen wurde, beziehungsweise sich selbst also in die Luft gesprengt hat, und wir dann nochmal zurückrufen, was hat der IS in Syrien und im Irak, was für ein System hat er dort aufgebaut, und dann finden wir, er hat im Prinzip ein Sklavensystem aufgebaut. Das heißt, er hat andere Leute überfallen, also die Jesiden zum Beispiel, hat die Männer alle umgebracht, die braucht er nicht, weil er hat ja im Prinzip keine Landwirtschaft zu bestellen, hat die Kinder und die Frauen dann bei den eigenen Jesiden auf Märkten verkauft. Das heißt, als Sklavinnen im Prinzip. Ja, und das ist offensichtlich, ich weiß nicht, was da der größere Zusammenhang ist, aber offensichtlich, wenn ein Mann eine Waffe in der Hand hat, führt das bei der Frau dazu, dass er sie sozusagen zu einer Sklavin macht, mehr oder weniger, wenn er die Macht hat. Wenn es kein anderes Korrektiv gibt. Das heißt, das andere Korrektiv sind die gesellschaftlichen Gesetze, der gesellschaftliche Rahmen, der dann die Spielregeln festsetzt. Das Blöde in der indischen Gesellschaft zu dem Zeitpunkt war, dass die Spielregeln die waren, dass es Sklavinnen gab und dass die Frau keine Rechte hatte. Boom. Also schlechte Karten für die Frauen und für die Kinder und für die Sklaven. Es gab jetzt aber noch andere Wege, Sklave zu werden. Und das waren einmal, wenn man selbst am Verhungern ist, gab es die Variante, dass man zu einem Reicheren gegangen ist und sich ihm verkauft hat als Sklave und dann für ihn gearbeitet hat und dafür von ihm ernährt wurde. Also das war eine Überlebensstrategie. Das finden wir heute in Nepal immer noch. Und zwar bei ganz, ganz armen Familien in den Bergdörfern, die also viele Kinder haben und die Kinder nicht mehr ernähren können, werden diese Kinder, und auch hier in dem Fall sind es Töchter in der Regel, als auch Jungen, aber ich sage mal, 80% der Kinder sind es Mädchen, die verkauft werden, und zwar zu indischen Händlern, die dann in indischen Bordellen landen werden. Und das ist eine Überlebensstrategie. Das heißt, die sind so arm, dass sie ihre Kinder verkaufen mussten. Und wir haben in unserem Kulturkreis, hatten wir so ein ähnliches Phänomen, ich weiß nicht mehr, wie die Kinder hießen, aber ich glaube, in Tirol sind die Kinder nach Bayern zu reichen Bauern verkauft worden. Da gab es einen eigenen Film. Schwabenkinder hieß der, glaube ich. Könnt ihr euch erinnern? Kennt ihr jemanden? Das war sozusagen vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren, als die Bauern extrem arm waren, haben die ihre Kinder in kleineren Gruppen mit Führern in das reiche Bayern gebracht und dort mussten die Kinder dann als Arbeitskräfte arbeiten. Also ähnliche Struktur, was Armut sozusagen produziert oder produzieren kann, wenn es eigentlich nur ums Überleben geht. Die dritte Variante, wie man Sklave wird, ist, wenn die Mutter Sklavin war, dann ist das geborene Kind Eigentum des Eigentümers der Frau oder der Mutter. Das heißt, der Besitzer der Sklavin schwängert sie und das Kind ist dann sein Eigentum. Also man wird als Sklave geboren. Die vierte Variante ist, man wird gekauft. Die fünfte Variante ist, man wird jemanden als Sklaven gegeben, und zwar als Geschenk. Das ist eine Variante, wo man also und in späterer Zeit offensichtlich auch buddhistische Klöster von dieser Variante profitiert haben, Das heißt, die haben Sklaven bzw. Land mit Sklaven oder in einem leibeigenen Verhältnis haben die von reichen Förderern geschenkt bekommen oder vom König. Dann kann man Sklaven erben. Das hängt mit dem rechtlichen Status zusammen. Wenn es eine Sache ist, ist sie vererbbar. Und Und die letzte Variante, also in einer dieser Aufzählungen, ist die, man kann Sklave durch Bestrafung werden. Das heißt, anstatt der Todesstrafe war es möglich, dass die Todesstrafe umgeändert wurde in damit, dass man Sklave wird. Dann hat man überlebt, aber war dann den Rest seines Lebens Sklave. Das sind so die vier Formen von Sklaven in dieser indischen Gesellschaft. Und ich sage mal, sehr ähnlich auch so, wie wir das bei uns in unserer Geschichte kennen. Also sei das jetzt bei den Germanen. Und da ist es auch interessant, dass der Begriff Sklave hat die gleiche Wurzel wie Slaven. Und das hängt damit zusammen, dass die Germanen und die Römer über die Germanen einen Großteil der Slaven aus Osteuropa kamen. Und das waren die Slaven. Und dadurch gibt es da so eine sehr enge Verbindung dieser beiden Begriffe miteinander. Das heißt also auch die Wikinger zum Beispiel, ja, haben ja nichts anderes gemacht, als andere Völker überfallen, ausgeraubt und die Frauen und die Kinder mitgenommen. Und die dann auf irgendwelchen Sklavenmärkten verkauft worden. Die Römer haben genau das Gleiche gemacht. Ja, die sind in England eingefallen und haben dann die Überlebenden als Sklaven mitgenommen. Dann gab es einen riesigen Triumphzug in Rom und anschließend gab es einen Sklavenmarkt. Und davon wurden dann die Legionäre bezahlt. Also ähnliche Struktur offensichtlich. Und jetzt kommt ein geschichtlicher Bruch. Und das ist interessant, weil es hat Auswirkungen auf das Verhältnis der Menschen, die in diesem Reich leben, als auch auf das Verhältnis zum Buddhismus. Und das ist Ashoka. Und Ashoka war jemand, der durch Gewalt den Großteil von Indien beherrscht hat. Also dieses Reich hat sein Großvater begonnen im Anschluss an Alexander dem Großen. Der Alexander der Große ist bis zum Indus gekommen, ja, also von der Seite. Und dann gab es so Kriege, Abgrenzungen, alles Mögliche. Und der Großvater von Ashoka hat dann begonnen, also ein riesiges Reich zu schaffen. Dann ist beim Vater von Ashoka was dazugekommen und Ashoka hat die größte Ausdehnung erreicht. Und hier gibt es noch einen Bereich, den hat er nicht erobert gehabt. Das war das Reich der Kalinga. Und in diesem Reich, also die hat er sozusagen erobert. Und das war eine extrem blutige Schlacht. Also er spricht von 100.000 Toten, von 150.000 Verletzten. Und offensichtlich hat es bei Ashoka Klick gemacht. Und er hat dann aufgehört, andere Völker zu erobern und ist Buddhist geworden. Und hat dann, und ich sage das mal in Anführungszeichen, ein buddhistisches Kaiserreich kreiert. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist die, es gibt keine schriftlichen Aufzeichnungen über die Zeit, außer jetzt die Säulen oder so. Aber das ist alles sehr, sehr vage. Aber es wird so verstanden, dass erstens er ein riesiges Reich hatte, ist wohl wahr, und zweitens, dass er versucht hat, die buddhistische Religion zu propagieren, und er hat also im ganzen Reich hat er Säulen aufgestellt und in Felsen eingemeißelt, also das, was er wichtig fand vom Buddhismus. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist die Funktion eines Imperiums. Ja? Also Weil das ist von der gesellschaftlichen Struktur, es ist eine maßgebliche Veränderung, die da stattgefunden hat. Das heißt, der erste Punkt ist, es gibt eine Zentralregierung. Also es gibt einen Chef und das ist der Kaiser. Wenn wir bei Harari nachlesen, gibt es ein eigenes Kapitel zu dem Thema Imperium. Und er sagt, ein Imperium ist von der subjektiven Sicherheit der Leute, die in dem Imperium leben, höher, als wenn es lauter kleine Königreiche gibt. Weil diese kleinen Königreiche sich permanent damit beschäftigen, sich gegenseitig auszurauben. Das heißt, der Einzelne zahlt drauf, weil er umgebracht wird oder versklavt wird. In einem Imperium gibt es sozusagen eine Zentralmacht, die im Imperium zumindest für Ruhe und Ordnung sorgt. Und das ist für die Lebensqualität der Leute natürlich von entscheidendem Vorteil. Ja, wir können das auch tagespolitisch uns anschauen. Wenn das aktuelle Imperium, sprich die Amerikaner, sozusagen etwas Winziges ändern, also 1000 Leute irgendwo zurückziehen, dann hat das immense Auswirkungen, weil dann nämlich der nächste, das nächste kleine Königreich, sich sofort gleich wieder ein Teil davon unter Nagel reißt. Also kann man live im Fernsehen sich fast anschauen, die Logik, die dahinter steht. Ja, solange diese 1000 Leute, und es waren eigentlich nicht 1000 Leute, sondern es war sozusagen, die 1000 Leute waren, ich sage jetzt mal, Teil des riesigen Imperiums. Deswegen hat niemand getraut, diese 1000 Amerikaner anzugreifen. In dem Moment, wo der Trump diese 1000 Mannequins zurückgezogen haben, gab es einen freien Raum. Das Imperium hat sich zurückgezogen und wurde sofort wieder aufgefüllt von anderen Gruppen, die da ihre eigenen Interessen haben. Das heißt, Imperium ist offensichtlich nicht schlecht, wenn es eine Zentralregierung gibt. Jetzt kann man noch fragen, wie definiert sich ein Imperium? Da gibt es also eine lebendige Diskussion darüber. Insofern halte ich mich an die Definition von Harari. Einerseits gibt es verschiedene Völker in diesem Imperium. Ja, und wenn man sich die Größe von Indien vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass es erstens irre groß ist und zweitens, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Kulturen. Und das Imperium hat die Aufgabe, diese unterschiedlichen Kulturen irgendwie zusammenzuhalten. Und dazu braucht es irgendeine gemeinsame Geschichte. Und zwar eine Geschichte, wo sich alle wiederfinden. Und diese Funktion hat in der Antike, aber auch bei uns bis zum 19. Jahrhundert die Religion übernommen. Und zwar muss es eine Religion sein, die nicht stammesabhängig ist. Also keine Religion, die irgendwelche Lokalgötter huldigt. Sondern es muss ein Ansatz sein, wo jeder aus diesen unterschiedlichen Völkern sich irgendwie wiederfindet. Und das war, in Indien war das der Buddhismus. Und das war wahrscheinlich soziologisch gesehen auch einer der Gründe, warum Ashoka das sehr sympathisch fand. In Europa, ab dem 5. Jahrhundert, war es das Christentum. Ja, also Karl der Große und so. Und der zweite Punkt ist, ein Imperium hat flexible Grenzen und einen unstillbaren Hunger nach mehr. Also es versucht sozusagen permanent auch seine Grenzen auszudehnen. Also variable Grenzen zu haben. Das heißt, es ist auch nicht in Stein gemeißelt, dass dieses Imperium auf ewig besteht. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, wissen wir, dass es riesige Imperien gab, die dann sozusagen auch wieder irgendwann eingegangen sind. Also das betraf das römische Imperium, das betraf also das persische Imperium, das ägyptische Imperium, was es da alles gab. Es gibt noch von Harari, das fand ich interessant, Also ich habe jetzt den Text, glaube ich, von ihm gar nicht mitgenommen. Habe ich das aufgeschrieben irgendwo? Nee, habe ich nicht. Ah ja, hier, unser Bild zu der wesentlichen Geschichte von Ashoka. Ja? Also wo es bei ihm seine Umkehr, so wird es zumindest gehandelt. Und der Harari hat also beschrieben, ich kann da gerne die Zahlen nachbringen, dass, also wie hoch ist die Todesrate in einem Imperium und wie hoch ist die Todesrate in Stammesgesellschaften. Und er hatte als Beispiel irgendeine Stammesgesellschaft in Brasilien, glaube ich, im Urwald. Und dort war die Todesrate, 30% der Männer sind durch Gewalt umgekommen. Das heißt, die haben sich sozusagen mit dem Nachbarstamm permanent bekriegt und haben eine Todesrate von 30%. Also es ist unglaublich. Das zeigt nochmal auch das, was diese kleinen Königreiche eigentlich gemacht haben. Das heißt, die Sterberate ist offensichtlich immens gewesen. Und vielleicht schließen wir den heutigen Abend mit der Funktion des Kaisers, die sowohl für die Menschen, die in diesem Imperium leben, wesentlich ist, glaube ich, als auch für den Mönchsangha. Und das ist das Schutzverhältnis. Das heißt, das Imperium versucht zu gewährleisten, dass die Menschen, die im Imperium leben, geschützt sind vor Gewalt von anderen. Das heißt, einerseits intern gibt es Gesetze, die verhindern, dass man seinem Nachbar eins auf die Rübe zieht, beziehungsweise dass es dann irgendeine Konsequenz gibt. Zu dem Zeitpunkt in Indien waren das extrem grausliche Gesetze. Also da wurde gleich irgendein Arm abgeschlagen bei kleinsten Vergehen. Das war aber offensichtlich halt zu der Zeit üblich. Und andererseits Schutz auch nach außen, also dass das Dorf nicht von irgendeinem fremden König überfallen wird. Und diese Schutzfunktion betrifft die Bevölkerung und diese Schutzfunktion betrifft aber auch den Orden bzw. die Religion. Und das ist für die Entwicklung von Religion extrem wichtig. Weil wenn die Klöster permanent wieder ausgeraubt werden, die Mönche umgebracht werden, kann sich ja keine Religion wirklich entwickeln. Und das ist ein Beziehungsgefüge, was sich über die Jahrhunderte in buddhistischen Königtümern, müsste man jetzt sagen, weil ein buddhistisches Imperium gab es so groß wie das von Ashoka gab es nie mehr wieder. Aber das Verhältnis zwischen dem König und dem Mönchsangha, dieses Verhältnis ist geblieben. Das heißt, der König beschützt die Religion und die Religion beschützt den König. Und zwar durch Zeremonien, durch Rituale und dieses System hat überlebt im Prinzip bis heute im thailändischen Königtum in Thailand. Das ist eigentlich das einzige buddhistische Königtum, das sozusagen diese Tradition noch fortgeführt hat. Aber bis vor der Kolonialisation der buddhistischen Königtümer, also bis Mitte des 19. Jahrhunderts, war das in allen buddhistischen Königtümern der Fall. Also dieses Beziehungsgefüge. Und dieses Beziehungsgefüge hat jetzt für die Religion zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, man kann in Ruhe praktizieren. Man wird auch finanziell unterstützt. Das ist erstmal gut. Der andere Aspekt ist, wenn die Religion, und das war in dem Fall von Ashoka, war das so, wenn sie einen besonderen Status hat, dann zieht sie offensichtlich auch Menschen an, die diesen besonderen Status für sich persönlich nutzen möchten. Zum Beispiel müssen Mönche keine Steuern zahlen. Das ist ein Vorteil. Weil alle anderen Leute in so einem Imperium müssen, also das Imperium finanziert sich intern, wenn es also nicht kriegerisch unterwegs ist, finanziert es sich intern über Steuern. So, der Mönchsorden war davon befreit, also ist das für Leute interessant gewesen, die halt keine Steuern zahlen wollen. Die werden einfach Mönch. Die mussten auch keine Frondienste leisten, die Mönche. Waren sie auch befreit. Das heißt, der normale Bauer musste bei Straßenbau, bei Sümpfe trockenlegen, was da alles anstand an großen Projekten, mussten die Bauern einen Teil ihrer Arbeitszeit diesem Projekt widmen, sprich dem König oder dem Kaiser. Die Mönche waren davon ausgenommen. Auch das macht es interessant, Mönch zu werden. Und als dann immer mehr Leute Mönch wurden, dann gab es das nächste Problem, dass der Kaiser, dem das, ist das dann ein bisschen zu viel geworden. Aber den Mönchen ist es auch zu viel geworden. Das heißt, die sahen, dass es sozusagen ein ganz anderes Interesse auf einmal gab von den Leuten. Die wollten nämlich nicht an ihrer spirituellen Entwicklung arbeiten, sondern die wollten einfach ein gutes Leben haben. Und das war der Anlass, dass der Ashoka meines Wissens der Erste war, der inhaltlich in die Struktur des Mönchsangha eingegriffen hat. Und zwar gab es das vierte Konzil. Und da gab es so eine Art Überwachung der weltlichen Macht dem Spirituellen gegenüber. Da hat es eigentlich begonnen. Und auch das ist eine Struktur, die zog sich und zieht sich bis zu dem heutigen Tag eigentlich durch. Das heißt, die Autonomie, die der Buddha selbst hatte, hat er eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es eine definierte Schutzmacht des Kaisers oder des Königs dem Sangha gegenüber gab, verloren, weil die Könige jetzt begonnen haben, in unterschiedlicher Art und Weise auf die Struktur des Sangha Einfluss zu nehmen. Das heißt, da ist dann das Thema Kontrolle entstanden. Und das ist etwas, was sich dann auch durch die Geschichte, buddhistische Geschichte in Südostasien durchzieht. Das heißt, die weltliche Macht hat ein vitales Interesse gehabt oder unterschiedliche Interessen. Und wir haben das Glück, dass die weltliche Macht uns noch nicht entdeckt hat, hier in Österreich. Das heißt, wir haben einen vollkommenen Freiraum. Wir können eigentlich machen, was wir wollen. Das ist schon mal gut. Ja, also in Burma zum Beispiel geht das nicht. In Burma ist im Prinzip das Militär immer noch an der Macht. Also es gibt jetzt so eine demokratische, nette Fassade. Aber die Mächtigen im Land sind die Militärs immer noch. Ja, also jahrzehntelang gab es Militär. Diktatur, dann haben sie es abgegeben und jetzt sind sie immer noch am Hebel. Und als vor 20 Jahren, als es noch eine Militärdiktatur war und einer der berühmtesten Lehrer nach Europa gekommen ist und hier Retreats gehalten hat, das war Upandita, und da habe ich ihn in einem Interview gefragt, wie er denn zu der Militärregierung in Burma steht. Ja, also ob es da irgendeinen Standpunkt gibt, ob das die Buddhisten gut finden oder nicht gut finden. Und er hat auf die Frage einfach nicht geantwortet. Das heißt, ja, also es war gefährlich, irgendetwas zu sagen. Und das schränkt natürlich den eigenen Handlungsspielraum ein bisschen ein. Und insofern haben wir hier viel Freiraum. Also wir sind so klein, wir sind so uninteressant für irgendwelche Mächtigen, dass man sozusagen diesen Freiraum auch nutzen kann, um wirklich in jede Richtung denken zu dürfen. Was es in vielen dieser buddhistischen Länder nicht mehr möglich ist. Weil der Staat sozusagen bestimmte Interessen hat und auch Einfluss nimmt. Mehr oder weniger. Wie es dann halt möglich ist.